Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, der Golf-Podcast. Heute wieder da für euch. Euer feministisches Patriarch ist wieder am Start und bei mir begrüße ich den Alpha mit Anstand, wie ich ihn nenne, den Beauty. Hallo, mein Lieber.
Hallo, mein Lieber, ich grüße dich natürlich.
Heute am Weltbienentag, wir wollen ja auch eine Lanze für die gemeine Honigbiene brechen, begrüße ich alle Willis da draußen und hoffe natürlich, dass ihr eure Maya findet. Setzt aber genug Meter für eine Podcast-Folge mit diesen 40 Sekunden. Gehen wir doch wieder rüber zum Golf, Beauty. Wir kommen direkt aus, das ist auch, glaube ich, Titel der Sendung. Ich würde sagen, from Jail to Quail. Das hatte ich irgendwie aus Social Media mitgenommen. Also der lustigste Beitrag bei Social Media, ich glaube, über den haben wir uns beide amüsiert, war ja, dass es wirklich schön ist, wenn man sieht, dass das System auch funktioniert. Vor einem Jahr war Scottie Scheffler noch im Gefängnis, ein Schwerverbrecher quasi. Und nach nur einem Jahr gewinnt er sozusagen im Golfsport. Die Rehabilitation hat funktioniert. Er ist wieder ein Bürger erster Klasse und mitten in der Gesellschaft angekommen. Herzlichen Glückwunsch an Scottie Scheffler, den viele auf dem Zettel hatten, aber irgendwie der Pick war zu langweilig, glaube ich, für uns. Ja. Hat gewonnen die PGA Championship in North Carolina, Charlotte in Quail Hollow. Country Club. Ist es der Country Club? Du kannst mehr sagen. Hast dich überrascht jetzt am Ende?
Nein, überrascht nicht. Einen Punkt hast du natürlich noch vergessen, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist. Scotty, ist er nicht wieder reoffended? Ja, also ja, er ist nicht rückfällig geworden.
Die Bewährung funktioniert.
Richtig. Das hat natürlich dann vieles Gutes und überraschend, ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, es kam jetzt nicht überraschend, weil wir hatten das ja angesprochen, dass Top-Spieler zu einem Major kommen, die alle in Top-Form sind und dass McIlroy jetzt nicht so die Rolle gespielt hat, ist, glaube ich, menschlich dann auch nach dem Gewinn beim Masters. Woran es vielleicht auch noch gelegen haben könnte, thematisieren wir später.
Ja, aber vor allem hat Bewährungshelfer Ted Scott geholfen, kann man ja sagen.
Ted Scott hat ihn da durchgeführt wieder mal und der gute Mann hat wieder Kasse gemacht. Also nachdem er letztes Jahr knapp 7 Millionen Preisgeld gewonnen hat und da reden wir über den Caddy, ist er schon wieder auf einem ganz guten Weg, jetzt dieses Jahr auch wieder ein bisschen Kasse zu machen. Also er hat da aufs richtige Pferd gesetzt. Aber nein, um zurückzukommen, Top-Spieler waren wirklich auch auf dem Leaderboard vorne. Es war fantastisch zu sehen, auch Sonntag spät in der Runde. Ein DeChambeau war wieder vorne mit dabei. Bryson hat tatsächlich irgendwie ein Thema mit den Schlägen innerhalb von 100 Meter. Und was es ihn, sag ich mal, glaube ich, so ein bisschen abhält, da gerade die ganz großen Titel zu holen. Dann ein John Rahm spielte lange vorne mit, war in geteilter Führung, spielte stark auf. Und ja, es macht einfach Spaß dann ja auch zu sehen und man ist dann auch mit dabei. Und dass es am Ende dann doch wieder 5 Schläge sind, ist natürlich dann, sag ich mal, ein rapider Spannungsabfall gewesen. Aber um deine Frage letztendlich nochmal zu beantworten, überraschend, dass letztendlich Scottie Scheffler als Sieger rauskam, war es dann, glaube ich, für alle nicht.
Nee, das war wieder der Spreadsheet-Golfer, der Excel-Golfer ist wieder angekommen, hat wieder seine Nummer gemacht, ja, unaufgeregt, ja, wie eine Maschine, effizient. Und das haben die Medien ja auch so ein bisschen hochgeschrieben. Am Samstag hat er das Ding eigentlich gewonnen, könnte man ja fast so sagen, mit seinem unglaublichen Aufdrehen. Ein Stretch, der viele Golfer zum Scheitern verurteilt, wo er da einfach durchgeht mit Punktgewinnen. Und der letzte Tag war nochmal spannend, aber am Ende hat sich dann die Qualität und die Nervenstärke durchgesetzt. Aber ich habe dann ein Thema mitgebracht, was wollte ich mit dir nämlich mal durchsprechen gleich, bevor wir das alles sezieren. Deswegen nehme ich dich mal hier rüber mit zum Tourgeflüster, Beauty.
Paar 4, Tourgeflüster.
Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, den ich mit dir heute besprechen wollte, auch aufgrund von dem Ergebnis sozusagen der, ja, der Championship, was jetzt passiert ist. Und zwar lief dieser Artikel spannenderweise auf Golf Digest und ging davon aus, hat gesagt, ja, eigentlich kann man heutzutage so ein bisschen Profigolf vergleichen mit Profi-Tennis, dass dort nur die wirklichen absoluten Top-Elite-Spieler bei Majors irgendwie überhaupt noch eine Chance haben. Und ich meine, wenn man jetzt halt gesehen hat bei der PGA Championship, wo wir alle an Tag 1 und 2 noch ein bisschen gegoogelt haben, wer ist Jonathan Vegas oder, gut, einen Alex Noren kennt man wahrscheinlich, aber es gab halt noch viele kleine Leute oder viele PGA-Spieler, die man jetzt nicht so per se kennt, ne, an Name-Droppings. Aber siehst du das auch so, was der Artikel da sagt, dass man halt eher Stars wie Scheffler, Rahm, DeChambeau und Co. sieht über die Exzellenz über 4 Tage hinweg bei Major-Spielen? Ist das eine Entwicklung, die so stattgefunden hat und macht dadurch so ein bisschen Golf auch vorhersehbarer?
Na, ein Punkt, der mir da so ein bisschen außen vor bleibt, der wird ja nur so ein bisschen angeschnitten, ist einfach der Fakt, dass sich da letztendlich Qualität durchsetzt. Ja, es wird mit Tennis verglichen. Finde ich ganz, ganz interessant, wenn man bedenkt, dass manche Tennis-Matches, wenn die halt sehr deutlich sind, keine Dreiviertelstunde dauern oder eine knappe Stunde, sagen wir einfach mal so. Aber auch da war es ja letztendlich so, dass man, wer es in den letzten 20, 30 Jahren verfolgt hat, es bleiben auch beim Tennis immer die gleichen Spieler letztendlich übrig, durch dieses Prinzip, wie so ein Turnierbaum da aufgebaut ist. Das heißt, es ist ja so, dass die besten Spieler von außen sich langsam annähern und es gewollt ist, dass sie erst relativ spät im Turnier aufeinandertreffen. Und ähnlich sieht's halt auch beim Golf jetzt mittlerweile aus, ja, dass dann halt die Big Names immer wieder dann natürlich oben mitspielen und wir sagen das halt dann auch immer, sobald die großen Namen bei irgendeinem Turnier auftauchen, sind sie sofort auf dem Leaderboard auch vorne mit dabei und durch die Separation der Touren ist es halt so, dass auch viel Qualität natürlich verloren gegangen ist und das sorgt dann auch so ein bisschen dazu, dass man dann überrascht ist beim Major, da, was da auf einmal wieder für Big Names vorne dabei sind, die aber tatsächlich, jetzt nehmen wir Rahm als Beispiel, in seiner Zeit bei Liv auch in jedem Turnier aktuell, glaube ich, der Run immer noch ist, eine Top-10-Platzierung geholt hat. Und auch dort spielen ja unfassbar gute Spieler, unabhängig von der Art und Weise, wie die Turniere da ablaufen. Aber das zeigt halt auch sich letztendlich, dass die Qualität auch diese Spieler nicht verlieren, auch wenn er halt jetzt, sag ich mal, ein bisschen unglücklich das Turnier beendet hat. Aber der Punkt ist einfach, dass Qualität einfach ein Einstellungsmerkmal auch bei absoluten Topspielern ist, die letztendlich dazu führen, dass wenn sie einfach ihre normale Leistung abliefern über 4 Tage, ohne Fehler zu machen, dass sie dann sofort ein deutlich besseres Ergebnis aufweisen können als jetzt so ein normaler Pack-Spieler, der vielleicht in der Weltrangliste um Platz 40, 50 ist und dann halt, sag ich mal, schon jedes Jahr damit kämpft, die Kriterien zu bekommen, um bei so einem Major gesetzt zu sein. Und das ist halt dieses Niveau, da reden wir halt über die Major-Turniere, dann gibt's halt wieder die nächste Stufe, die kämpfen darum, jedes Jahr überhaupt eine Tourkarte zu bekommen. Und so hast du da ganz klar den Qualitätsklassenkampf wie in jeder anderen Sportart. Und Qualität setzt sich nun mal einfach durch. Und natürlich kann man dann sagen, ist dann Golf halt auch predictable. Ja, und was war Golf in den letzten 25 Jahren? Es war vorherzusehen, wer bei den großen Turnieren vorne mitspielt. Ein gewisser Tiger Woods hatte sogar die Zeit, sich noch 13 Jahre dreimal Top seinen 1, Schwung ne? komplett. hatte auch noch die Zeit, dreimal komplett den Schwung zu verändern, was eigentlich in der Weltspitze unmöglich ist. Da fallen andere Spieler komplett aus dem Raster und er war so dominant und über allen Dingen, dass das halt auch funktioniert hat. Und
ja, also,
das geht halt immer so weiter. Ja, dann, also jetzt nicht mit einem einzelnen Spieler, sondern da ist die Spitze schon etwas flacher, ja, so wie sich das jedes Unternehmen heutzutage erwünscht. Ja, da gibt es jetzt mittlerweile auch in der Spitze die flache Hierarchie so ein bisschen. Und aber es sind immer wieder die gleichen Namen, die vorne auftauchen, ganz klar.
Dann lass mich das nochmal ein bisschen sezieren und nachfragen. Also es ist ja der Trend, der auch im Fußball und Co. zu sehen ist, dass halt gewisse Vereine, gewisse Spieler, gewisse Golfspieler jetzt auch durch natürlich eine Konsistenz an 4 Tagen auf einem megaschweren Platz mit dem nervlichen Hochdruck zu gewinnen, das lässt natürlich auf der einen Seite kaum mehr Platz für irgendwelche One-Hit-Wonder. Also ich erinnere mich nur, dass halt vor Jahren mal ein Dennett Willett oder sowas gewonnen hat. Sowas gibt es ja eigentlich kaum mehr, dass du diese One-Hit-Wonder hast. Manchmal so kratzen die mal so einen Tag so dran und dann siehst du so, wow, okay, der hat sich da durchgesetzt, aber über die 4 Tage schon immer schwierig. Und natürlich, wenn da halt so die Top-Top-Spieler, die gewinnen halt immer wieder alles. Und wenn du halt immer regelmäßig gewinnst, gut trainierst, gut reist und einen guten Caddy hast, das mit einem ordentlichen Budget dahinter, das ist natürlich dann für die romantischen Lone Ranger nicht mehr viel Platz. Also natürlich ist es ein System, was auch die Etablierten irgendwie ein bisschen bevorzugt. Ne? Von daher ist es eigentlich jetzt nur noch so eine Bühne für die absolute Super-Golf-Elite oder meinst du, dass so von der Gesamttour genug Qualität da ist, dass auch da andere Talente sich langfristig durchsetzen können?
Na, das Thema ist halt grundlegend, dass das Toursystem an der Spitze einfach durch die Veränderung auch durch LIV neu strukturiert wird. Wir haben das schon öfter thematisiert. Auf einmal gibt es, nachdem das alles kritisiert wurde, auch auf der PGA-Tour eine Art Mini-Tour in der Tour, wo nur ein gesetztes Feld starten kann, ohne einen Cut oder wenn überhaupt einen kleinen Cut, wo dann, weiß ich nicht, 10, 12 Spieler mal rausfallen. Aber wir haben dort auch schon ja einen elitären Kreis in den absoluten Top-Spielern dieser Welt nochmal ausgesetzt, was dazu führt, dass diese Top-Spieler finanziell, monetär noch anders unterstützt werden. Ja, auch dort gibt es garantierte Geldsummen, die dann ausgezahlt werden. Die ist halt so dem normalen Spieler jetzt nicht gewährleistet ist. Ja, wenn ein normaler Spieler Korn Ferry, European Tour, Challenge Tour, wo auch immer, Asia, den Cut verpasst, dann bleibt er auf seinen Kosten sozusagen erstmal sitzen. Aber wie erarbeitet er sich all dieses? Ja, durch seine persönliche Leistung, durch die letztendlich erarbeitete oder auch geschenkte Qualität, die jeder da mitbringt. Ja, wenn es jeder machen könnte, dann würde jeder x-beliebige Golfer morgen sagen, okay, ich werde jetzt Profi-Golfer, dass ich PGA Championship mitspielen kann. Und das ist einfach nicht möglich. Ja, weil auch da gibt es ja Talente, angeborenes Talent, um halt die Qualität zu entwickeln, dass man da halt mitspielen kann. Und das können halt andere Spieler mehr und andere Spieler halt nicht. Und das, da gebe ich dir komplett recht. Ja, das ist einfach so ein Prozess, den gab es schon immer. Und diesen Prozess, den wird es auch immer geben, weil letztendlich, während wir jetzt hier quatschen, irgendwo auf der Welt steht gerade einer auf der Range, wahrscheinlich schon seit 2, 3 Stunden und trainiert und wird im Grunde mit jedem Ball, den er schlägt, besser. Und wir vergeuden jetzt im Grunde gerade kostbare Trainingszeit, aber um halt unser Wissen hier im Publikum mal wieder zu teilen.
Ja, also strukturell ist halt, wenn du jetzt überlegst, dass wer es auf die Tour überhaupt schafft, ist ja bei der Top 0,1% weltweit rein statistisch. Ne? Das ist ja schon wirklich der Olymp, der Golf-Olymp, die Tour zu erreichen oder irgendeine Tour zu erreichen. Aber dass es halt dann auch unter den Überfliegern noch Super-Überflieger gibt, ist natürlich dann irgendwie sehr, ja, Gauss-normalische Verteilung. Ne? Die Top-10-Ergebnisse immer wieder einfahren. Leute, die auch innerhalb dieser Gruppe sozusagen von Top-10-Ergebnissen, auch gibt es vielleicht 5 Spieler, die immer so eine Top-5 in einer Major-Woche fast belegen. Und das sind halt, ja, das sind so Serial Killer, ne? Serial Golf Killer, also so Scheffler, Rahm, Köpker, Rory und so weiter. Das ist halt, die sind ja nicht nur einmal im Explodieren, sondern schon eine ganze Karriere lang. Und wenn du sagst, woran liegt's, Talent und irgendwas, ist vielleicht ein Mix aus allem, irgendwie so eine mentale Robustheit, eine klare Routine. Das macht es zwar irgendwie unfassbar oft langweilig, wie bei Scheffler jetzt zum Beispiel, aber halt wahnsinnig, wahnsinnig effizient, ne? Bis hin zu, wie nimmt derjenige sich selber wahr, wie ist so das Feeling, gerade passt es auch chemisch ja. mit dem Caddy, das gibt ja so viele Sachen. Und dann ist der Unterschied zwischen Platz 1 und 30 manchmal halt nur ein Fehlschlag oder ein Fehler. Und dann ist halt die Frage, wie kämpft man sich dann da zurück mit einem Schlag des Turniers, wie Rory gezeigt hat beim Masters, oder einfach sagst, okay, jetzt ist er raus und dann zack, kämpft er sich halt mit so unglaublichen Schlägen wieder zurück, oder ist er dann wirklich raus und droppt 6 Schläge? Also ich meine, ich gucke eine Stunde nicht hin und Norin ist komplett vom Leaderboard weg. Das ist halt einfach was du dann so bei einem Scheffler und Co. nicht so häufig siehst, glaube ich.
Ja, also das sind, ist halt ein sehr vielschichtiges Thema halt auch, und wenn wir alleine die Finalrunde am Sonntag nochmal nehmen. Ich weiß nicht, ob die jeder sehen konnte, für diejenigen, die es halt nicht gesehen haben. Es war halt so, dass Scheffler dem Feld halt im Grunde auch die Tür wieder aufgemacht hat. Ja, indem er halt nicht nur am Sonntag, sondern halt auch all die Tage im Grunde immer seinen Fehlschlag nach links. Er hatte immer einen nicht vorhersehbaren Pull, was dazu sorgte, dass er sich da vermehrt in Probleme gebracht hat und auch ein, zweimal wirklich Glück hatte, dass der Ball eben in den Fichten Richtung Grün bewegen konnte. Und dazu kam dann halt auch noch die Fähigkeit, die dann halt, dann bist du halt von der Sonne geküsst an so einem Tag, dass dann auch auf den Fronten in alle Safe Pars vom Putt im Grunde fast reingegangen sind. Ja, also auf der 1 spielte er einen Bogey, sonst lochte er dort paar Putts aus längeren Distanzen, die bei diesen Grüns absolut nicht given waren. Und das macht's dann halt besonders an diesem einen Tag. Und es fällt dann halt auf, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt dann Spieler, da ist das dann halt mal so an ein, zwei Turniertagen. Und dann gibt's aber halt diese Unicorns, wie man so schön sagt, die Einhörner unter den absoluten Top-Spielern, unter diesen Rennpferden, die können das halt häufiger. Die können das halt in regelmäßigen Abständen. Und das ist halt auch nichts Normales. Ja, also das ist halt wie so, dass jeder im Grunde einen Golfer kennt persönlich, der besser ist als jemand selbst. Ja, das ist einfach so. Und wenn man da, sag ich mal, so dieser Golferpyramide folgen würde, dann würde man am Ende wahrscheinlich immer bei 3-4 Spielern ankommen, die halt oben an der Spitze sind. Ja, und das sind halt die man oben oftmals Amolim, bei den Majors oben am Leaderboard zurzeit dann sieht. Ja, das Rory, das ist ein Scheffler. Das sind einfach so generational Talents, die dann da unterwegs sind. Das ist dann halt doch irgendwann so mitgegeben worden.
Ja, ich erinnere mich noch an J.J. Spawn, ne? Also der da auch einfach aufgetaucht ist und plötzlich so One-Hit-Wonder, so, wer ist da, what? Und dann, wie gesagt, im Playoff dann verglüht und dann hast du dann wieder die nächsten Turniere und Majors nichts mehr von denen gehört.
Ja, und ein Punkt noch, den du auch angesprochen hast. Man darf nicht vergessen, nehmen wir jetzt das Beispiel Augusta, weil es halt jetzt bei der PGA nicht der Fall war. Jetzt spielen die 72 Spielbahnen. Und am Ende dieser 72 Spielbahn benötigen Justin Rose und Rory McIlroy die exakt selbe Anzahl an Schlägen. Ja, also das ist dann halt auch noch, wo ich so sage, okay, das ist halt dann auch noch dieses Besondere, was es dann halt so dramatisch macht, dass dann halt noch ein Extraloch gespielt wird, dann auch noch in dieser dramatischen Version, die uns da vorgetragen wurde. Das ist dann halt den Sport an der absoluten Weltspitze, wie man sich den halt selber wünscht, wenn ich mal so über den Golfplatz gerne gehen würde, wie das dann auszusehen hat. Und da darf man dann halt auch, ja, wie wir es auch so oft sagen, ein bisschen, ja, nicht zu kritisch mit seinem eigenen Spiel im Grunde immer sein, sondern auch sagen, okay, ich muss jetzt meine Leistung wirklich mal einschätzen lernen. Das, was ich eigentlich mache, hat mit Topgolf gar nichts zu tun, weil ich gar nicht die Zeit habe, Topgolf vielleicht zu erlernen. Ja, was andere jetzt schon seit ihrem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr machen, machen viele erst so ab 20, 30, 40 60. Und oder 60. Und da fehlen halt ein paar Bälle, ja, auf der Range, die einen da verloren gegangen sind. Und demnach, das ist immer wieder krass zu sehen, auch ein Noren, das war so die Side-Story, die ich da auch am Sonntag noch so ein bisschen mitgenommen habe, auch wenn er am Ende so ein bisschen vom Leaderboard abgefallen ist, aber der Punkt, der einfach auch mit geschildert wurde, ist, dass er, ich habe es immer eben noch aufgemacht, er eine Oberschenkelverletzung im Januar sich zugezogen hat und letzte Woche das erste Mal nach einem knappen halben Jahr gespielt hat, also in der Woche vor den PGA Championships.
Okay.
Ja, und ja, er taucht quasi im zweiten Turnier auf, spielt sich am Samstag mit einer fantastischen Runde in den zweiten Slot, quasi in den finalen Flight mit Scottie Scheffler und ist jetzt dann immer so ein bisschen auch leicht gesagt, so wir Couchgolfer an einem Major-Sonntag. man hat es ihn dann halt angesehen, ja, dass so dieses Major-Sonntag, letzter Flight mit Scottie Scheffler war vielleicht ein bisschen zu groß die Nummer für ihn in seinem aktuellen Zustand, was einfach alles an Trainingszeit weg war. Aber wie hat er sich abgelenkt, um, sag ich mal, nicht so in diesen Golf-Blues zu kommen in seiner verletzten Zeit und sagen so, viele kriegen ja dann, sag ich mal, so ein bisschen innere Probleme mit, ja, jetzt bin ich verletzt, kriege ich das hin? Nein, er coachte in dieser Zeit das Softball-Team seiner Tochter oder seiner Töchter, studierte Baseball-Spieler, ja, also wie die mit ihrem Baseball zuschlagen und wie sie einen Ball werfen.
Und warf dann seinen Ball auch einfach aufs Fairway.
Ging zu Baseball-Spielen, nahm Baseball-Swing-Lessons. Ja, also er hat angefangen selber den Baseball zu schwingen, nicht den Golfschläger, um dann halt nicht dieses Gefühl von Schlagen von irgendetwas zu verlieren. Und ganz wichtig, er hat dann auch noch gesagt, dass er wollte mit diesem Baseball-Training sich davon abhalten, zu früh wieder auf den Golfplatz zu gehen. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, um dann halt nicht eventuell in irgendwelche Fehlhaltungen oder Fehlbewegungen zu gelangen durch diese Verletzung, um halt eine Schonhaltung irgendwie einzunehmen, hat er sich dann halt so abseits seiner Verletzung wieder hin zum Golf gebracht. Finde ich trotzdem immer noch eine fantastische Story, neben diesem Major-Sieg jetzt das dritte Major für Scotty. Wir haben es ja gesagt, dieses Jahr vielleicht ein weiterer Career Grand Slam, würde aber bedeuten, Scotty gewinnt die US Open und The Open, was ich bezweifle. Aber die Chance besteht. Ja? Also wir haben jetzt noch Phil Mickelson und Jordan Spieth hatte seine Chance. Die hat er nicht genutzt. Also wird man sehen. Aber es war schon wieder fantastischer Golfplatz. Unglaubliche Chancen für das gesamte Feld am Sonntag. Wie bitte?
War wieder gute Golfplatz-Action. Ich wollte noch ergänzen, dass wenn du das nächste Mal verletzt bist, kannst du ja auch mit dem Basie, du wohnst auch in Brandenburg, rausgehen. Da wird doch da wird doch ganz gerne auch mal im Dorf geübt, oder?
Ja, richtig. Ja.
Nein, Spaß beiseite, aber ich glaube, diese One-Hit-Wonder oder diese, ne, man guckt halt rauf und nach Tag 1 denkt man sich, ach guck mal, der ist jetzt vorne, das ist ja krass. Das ist immer ganz schön, aber ich glaube, dieser Glaube an Chancengleichheit im Spitzensport ist halt nach wie vor so ein hübsches Märchen. Ich meine, jeder mag ja, wenn der Underdog dominiert oder mal viel gewinnt oder irgendwas, aber in Wahrheit ist das natürlich eine krasse Hackordnung und nach oben wird die Luft halt wahnsinnig dünner, ne? Und ich glaube aber, deswegen ist es trotzdem so faszinierend, weil innerhalb, wenn du halt die Leute wirklich so aufspielen siehst, auch wenn es immer dieselben sind, um die entsteht ja dann oder haben eine Chance, dass dieser Mythos um die entsteht. Und ich weiß nicht, wo wir gerade stehen, deswegen will ich nochmal aufgleichen. Letztes Jahr wurde Scottie Scheffler ja verhaftet von Officer Gillis, weil er nicht erkannt wurde. Ich wage mal die These, das wäre mit Tiger Woods nicht passiert. Also ist Golf auch gleichzeitig an einem Punkt, wo wir zwar sehr hoch qualitative Sachen sehen und auch starke Leistungen von Scheffler, der auch das erste Mal seit Woods wieder so einen Stretch hat von wirklich gutem Golf. Aber er hat halt nicht diese Stellung und auch überhaupt nicht so, also keiner hier in Deutschland, der jetzt nicht Golf interessiert ist, dem kannst du sagen, wer ist Scottie Scheffler, wird dir keiner beantworten können. Der hat halt nicht so diesen Legendenstatus, ne, wo, also jeder auf der Welt irgendwie kennt ja Tiger Woods, hat schon mal von ihm gehört. Und ich glaube, das ist halt, sind halt gerade in so einer Ära, wo es viele sehr gute Golfer gibt, aber ich glaube, jetzt im Vergleich zu Tiger Woods, das war noch mal der Obervater, wenn wir jetzt bei diesem Olymp-Vergleich bleiben, ist halt Tiger, glaube ich, jemand, der so alle Elemente beherrscht hat. Also da war ja alles dabei. Drive, Iron, Play, Mental Game, Course Management, Putting, alles. Und auch noch diese mentale Aura noch, dieses so, ich gewinne einfach alles, weil ich da bin. Also war ja Tiger eigentlich so ein bisschen der Ausreißer, der noch mal unter diesen Superspielern noch mal eine eigene Kategorie für sich bildet. Und allein, ich habe mal hier gerade nebenbei noch Zahlen nachgeschaut, wenn man darauf guckst, weißt du es ja selber, wir erwähnen es ja auch immer gerne wieder, 82 PGA-Tour-Siege, 15 Major-Siege in einer Ära, in der die Konkurrenz ja auch nicht schlecht war. Und wie gesagt, diese 13 Jahre lang Nummer 1 der Golf-Rangliste. Also das ist nicht nur die obere Ende der Normalverteilung bei Golfern, sondern das ist ja seine eigene Kurve, sie ist ja so ein bisschen, ne? Und alle anderen haben schlechter ausgesehen als er. Und jetzt meine letzte These. Ich glaube, wenn ein Phil Mickelson nicht in dem Schatten von Tiger hätte leben müssen, sondern jetzt quasi spielen würde und jetzt in seiner Prime wäre, wäre er auf jeden Fall mit einem Scottie Scheffler oder vor dem sogar noch am Start. Was hältst du davon?
Ja, da gibt es ja mehrere Beispiele. Ja, da gibt es einen Ernie Els, der viele zweite Plätze auch hinter Tiger gesammelt hat. Ein Phil Mickelson, ein Pirscher sich vielleicht auch, ein Lee Westwood, der da raus stechen könnte. Und da gab es sozusagen viele Opfer, ja, die Tiger sozusagen klein gehalten hat, weil halt einfach so dominant war und das halt auch immer diese Statistiken, die es dann halt so gibt, wenn jemand mal es schafft, über ein Jahr oder anderthalb Jahre an der Weltspitze zu sein, habe ich letztens, glaube ich, gelesen, muss Scottie Scheffler jetzt am laufenden Band bis 2036, glaube ich, noch auf dem ersten Platz bleiben, um dann Tigers Werte zu haben. Das ist ja eigentlich nicht vorstellbar, aber man weiß es ja nie. Und ja, also den Fakt mit Mickelson auf jeden Fall, denn er hieß ja auch 2-3 Jahre bevor Tiger sozusagen rauskam und in Augusta 97 alles kurz und klein gespielt hat, eigentlich schon als Gesetz, dass er die Dominanz für die nächsten Jahre wird. Dass da Tiger kam, war natürlich vielleicht schon zu erkennen, aber niemand hat damit gerechnet, dass es so dominant wird. Und ein Fakt finde ich auch interessant. Die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem 15. PGA Tour Sieg ist Scottie Scheffler jetzt auf Platz 3. Ja, mit 3 Jahren und 94 Tagen zwischen ersten und 15.
Wer ist denn auf der 2?
Auf Platz 2 ist, wen denkst du denn?
Jordan Spieth, hätte ich gesagt.
Nee, Jack Nicklaus.
Okay.
Mit 3 Jahre und 45 Tage, also er war
Wo ist denn Spieth? Weil der hat ja auch sehr schnell viel gewonnen.
Ich glaube, Spieth hat noch keine 15 Gesamtturniersiege.
Okay.
Ja. Das müssten wir aber nochmal fact-checken, sozusagen. Auf jeden Fall war Jack Nicklaus 46 Tage schneller als Scottie Scheffler. Und 13 Tage schneller als Jack Nicklaus war Tiger Woods tatsächlich. Also die drei da innerhalb von guten 62 Tagen im gleichen Zeitspan. Da gab es aber dann heute, habe ich einen Podcast darüber noch gehört, wurde auch kurz angerissen. Tiger hat in der Zwischenzeit seinen Schwung komplett umgebaut mit Butch Harmon nach dem Masters-Sieg. Also demzufolge hat er da natürlich auch eine Phase gehabt, wo er gar nichts gewonnen hat, weil er halt den Schwung komplett umgebaut hat. Aber ja, man wird sehen, wie Scotty das jetzt weiterzieht. Ja, weil eigentlich war jetzt in den letzten Jahren immer die Phase, wo er gar nichts gewonnen hat, sondern er war ja eigentlich immer derjenige, der im Februar und März, April eher gewonnen hat und dann den Sommer über nichts mehr geholt hat. Dieses Jahr macht das ein bisschen anders. Ich glaube, dieser eine Tweet von Phil Mickelson, wo der behauptet hat, dass er wettet, obwohl ja Phil Mickelson kein Wetttyp ist, wie er immer selber sagt.
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe deine Fakten ja noch kurz recherchiert, Beauty. Spieth hat erst 13 PGA-Tour-Siege.
Ja.
Und tatsächlich hat er aber von 15 bis 17, also in 2 Jahren, 10 seiner 13 Siege erzielt, unter anderem die 3 Major-Titel. Also das war seine Prime, die dann ja gestoppt ist in Augusta, glaube ich.
Genau, und um den Fakt dann nur kurz zu beenden. Ich glaube, Scheffler hat es persönlich genommen, als Mickelson dann meinte, dass er wettet oder er geht fest davon aus, dass er bis zum Ryder Cup keinen Turniersieg holen wird. Auf einem Live-Event hatte er das gezwitschert. Und seither hat er natürlich in Houston mit, was waren das, 11 Schlägen, 8 Schlägen Vorsprung, auf jeden Fall einige Schläge. Und jetzt mit 5 Schlägen den Major-Titel geholt und ja, fantastische Phase schon wieder. Und ich glaube, Scheffler würde am liebsten nächste Woche schon wieder die US Open spielen. Bis dahin dauert es aber jetzt noch 4 Wochen, bis dann in Oakland die US Open anstehen.
Ja, ich glaube, Scheffler ist halt kein Tiger-Ersatz, sondern vielleicht so ein Tiger auf Autopilot. Also nicht so der Vulkan wie Tiger. Weil wenn du überlegt hast, früher, als wenn du als PGA Profi angetreten bist und du hattest einen Tiger Woods in Sonntag in Rot auf der Scorekarte über dir stehen, da wusstest du doch schon, du hast verloren. Bevor du abgeschlagen hattest, musstest du gar nicht mehr antreten. Ne? Und das ist halt, ja, das ist einfach ein Mythos, der sich da gebildet hat, finde ich.
Ja, und damals hieß es dann schon, okay, mal sehen, wer jetzt Zweiter wird. Ja, das ist natürlich dann immer mental ein schlechter Einstieg in so eine Turnierwoche. Und Scheffler macht da ein bisschen anderen Eindruck, auch seine Interviews, auch sein Auftreten auf der Runde. Er ist zwar, man sieht es schon, fokussiert. Er hat es auch selber gesagt, er hat ein paar unsaubere Schläge gemacht, dass er vielleicht da so ein Lack of Concentration hatte. Aber er hat auch gesagt, dass dann die wichtigen Schläge waren immer gute Schläge und das ist dann auch immer schön
das
zu hören,
wenn man Garant solche zu Sätze gewinnen, hört. Ne? Wenn man sowas
dann
sagen kann.
Du solche Turniere, genau.
Aber ich erinnere bloß an Scotties Aussage zu den Olympics, wo er gesagt hat, was ist dein Ziel bei den Olympics? Have fun. Ne? Und Spaß haben, was auch die meisten aller Coaches sagen. Also sie probieren erstmal, oder die guten Coaches, sie probieren erstmal, dass ihre Schüler, und das ist ja was wir uns als Amateurgolfer vielleicht auch mitnehmen können, dass sie Spaß haben an dem ganzen Sport. Weil nur durch den Spaß kann es auch positive Grundeinstellungen und dann wieder gute Schläge geben. Jemand, der einfach die gesamte Zeit mit sich selber im Unreinen ist, schimpft, keinen Spaß hat, der spielt auch nicht gut. Du kannst ja, also der Einzige, der mir einfällt, ist Tyrrell Hatton, der einfach nur rumflucht die ganze Zeit. Aber das schiebe ich mal auf seine englische Mentalität. Da hat sich ja jetzt zum Beispiel der Shane Lowry auch ein bisschen was abgeguckt. Oder auch wieder rumgeflucht, weil es keine Embedded Lie, Preferred Lie auf dem Fairway gab. Auch wieder ein großes Thema, was wieder losgetreten wurde. Darf man auf dem Fairway nicht besser legen? Muss man in den alten Divot liegen? Wo ich sage, ja gut, solange die Regeln halt so sind, muss man es. Finde ich auch nicht geil. Ich finde, es sollte da was geben. Aber es ist ja fair für alle, wenn alle mal Pech haben. Und so ist halt einfach Golf. Von daher kann den Frust total verstehen, aber auf der anderen Seite der Spaß bei der Sache oder wenn man den Spaß findet bei der Sache, spielt man nicht immer automatisch besser, aber langfristig glaube ich schon.
Ja, und zu dem Thema Platz, ja, Geflogenheiten war ja, sag ich mal, der interessanteste Punkt am Donnerstag nach der Runde von Scotty Scheffler, eine Aussage darüber, dass er meinte, das Beste für ihn an der Runde war jetzt nicht letztendlich die 2 unter, die er meiner Meinung nach ins Clubhaus gebracht hat, sondern, oder ein unter, war der Punkt, dass er meinte, er sei stolz gewesen, nach den Mudball an der 15 oder 16, der dann ins Wasser ging, weil er den Spin nicht kontrollieren konnte, dass er dieses Double Bogey, was daraus resultierte, nicht noch 5 Löcher mit sich mitgeschleppt hat, sondern er konnte es relativ schnell abschütteln, er konnte sofort sich wieder fokussieren, kritisierte aber gleichzeitig auch die Regelgebung, wo er meiner Meinung nach halt recht hat, du gibst denen ja auch recht, dass er meint, er trainiert sein Leben lang, um bei solchen Turnieren teilnehmen zu dürfen, um den Ball kontrollieren und bewegen zu dürfen. Und dann müssen sie mit Bällen spielen, wo Schlamm oder Schmutz dran ist, was es halt einfach nicht mehr kontrollierbar macht. Und den Punkt, dem muss man halt zu 100% recht geben, dass bei solchen, ja, Zuständen, es hört sich jetzt so hart an, aber bei einem solchen Platzzustand nach dem Niederschlag und Regen, wir haben es letzte Woche angesprochen, der da Montag, Dienstag, Mittwoch runterkam, muss man schon sagen, war es erstaunlich meiner Meinung nach, dass nicht mit Lift and Clean gespielt wurde.
Ja, zumindest auf dem Fairway, oder?
Genau, richtig, ja. Und das sorgte halt dafür, dass nicht nur Scheffler, sondern da gab es fette Bälle, die durch diese nicht kontrollierbaren Situationen ins Wasser gingen oder halt irgendwo hingingen. Und das war interessant zu sehen. Und ein ganz anderer Punkt, den wir vielleicht noch ganz kurz thematisieren können oder den ich einfach mal auch in den Raum werfe, ist der TÜV hat ja wieder zugeschlagen.
Der Driver-TÜV.
Was kannst du denn dazu sagen?
Ja, das gab natürlich wieder irgendeine Social-Media-Quelle, die gesagt hat, der Rory hat mit einem non-conforming Driver geschlagen. Ist es die Geschichte, auf die du raus wolltest?
Ja, also sein Driver ist durch den Driver
durch den TÜV gefallen sozusagen. Dazu muss man ja sagen, und das kam auch gleich per Klarstellung, es ist völlig normal, dass sich ein Driver, also jetzt mal ihr alle da draußen weghören, weil bei euch ist das nicht so. Ihr müsst es deswegen nicht neu kaufen. Das ist falsch. Ihr könnt es euch einreden, aber es ist falsch. Denn es ist, wenn einem Rory McIlroy, der ja jeden Tag 1000 Bälle schlägt, gefühlt oder mehr, irgendwann wird dieses Clubface halt weniger vom Material. Das ist halt einfach Physik und Abnutzung. Und die PGA testet halt immer wieder, weil die können es auch nicht wissen, ob der Driver jetzt non-conforming oder conforming ist nach den Regeln. Da wird halt ein Materialtest gemacht und wenn es halt eine gewisse Dünne erreicht hat, muss der ausgetauscht werden, weil sonst die Bälle weiterfliegen, der Trampolineffekt halt anders ist und so weiter. Dann ist er non-conforming. Das heißt, er muss ausgetauscht werden, was völlig normal ist und das ist eine Sache von 3 Minuten. Da geht's in den Tourtruck, kommt ein neuer Driver-Head drauf, Ende Gelände. Und das wurde natürlich gleich wieder aufgebauscht mit, oh, der hat einen non-conforming Driver. Aber das ist ein Ding, das läuft parallel und im Hintergrund normalerweise. Das kriegt man eigentlich gar nicht mit. Und wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nach 20 Jahren könnt ihr euch einen neuen Driver kaufen. Das ist okay. Vorher nicht. Rein aus Materialgründen.
Ja, die Story wurde ja, sag ich mal, da noch ein bisschen größer, weil er wohl daraufhin alle Mediatermine der Woche gecancelt haben soll. Aber er ist dann
ja, bla.
Halt so, wie es ist. Da werden dann halt Dinge wieder draus gemacht, die meiner Meinung nach jetzt auch nicht so groß sind.
Ja, wirklich.
Fakt ist, dass Rory unter den Spielern war. Er war nicht der Einzige. Auch Scotty Scheffler musste den Driverkopf tauschen. Die dann
nochmal, das ist bei jedem Tour-Event. Ja, bei jedem Tour-Event wird das gemacht einfach.
Ja, und da gab es eine interessante Stimme noch von Scott, nicht von Scotty Scheffler, sondern von Sander Schaufele, der meint, dass es da doch gefährlicher wird, wenn Scotty letztendlich mit seinem Backup-Driver, das würde natürlich auch den ein oder anderen wilden Drive erklären der Tage, trotz seines Backup-Drivers aus dem Kalten sozusagen, weil der Wechsel bei Scheffler war am Mittwochnachmittag, trotzdem das Turnier gewinnt. Ja, also da sind wir wieder bei Tiger Fashion. Letztendlich ist egal, mit was er da am Start ist. Er zieht dann halt einfach durch. Ist es ein Qualitätsmerkmal für das gesamte Feld oder für die Weltspitze aktuell? Könnte auch ein Diskussionspunkt werden in der Zukunft, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz war er letztendlich wieder der seine Fehler, die er gemacht hat, am besten umsetzen konnte, um dann den geringsten Score ins Ziel zu bringen. Und das ist das Allentscheidende letztendlich bei einem Major, bei jedem anderen Golfturnier auch. Wer am Ende die wenigsten Schläge hat, gewinnt denn den Pokal da nun mal. Und Scheffler hat das Ding wieder herausragend nach Hause geholt. Und ja, mehr gibt's eigentlich dazu gar nichts mehr zu sagen.
Mehr gibt's da gar nichts zu sagen. Und sein Name ist da wieder eingraviert auf dem Wanamaker Trophy. Ich fände ja schön,
wenn Offic.
Das erste Mal. Ja. Hätte es ja schön gefunden, wenn sein Arresting Officer den präsentiert hätte. Das einfach, von, einfach so hinkommt und sagt: Hey, sorry für letztes Mal, aber hier ist die Trophy. Es gibt ja immer jemand, der presented die Trophy. Da ist der Deckel auch gleich wieder bei der Siegerehrung abgefallen. So ganz hat sich nicht rumgesprochen, dass der nicht fest ist. Aber hey.
War vielleicht direkt verbogen wieder oben, also
genau.
Ganz stabil ist der Deckel dann auch nicht.
Also Kaufhausdeckel.
Die Szenen sind da jedes Jahr gleich, wenn denn die Wanamaker Trophy hochgehoben wird, ist schon interessant. Und dann zum Thema Bryson, vielleicht noch zum Abschluss, der den Blick schon wieder zu den US Open geworfen hat. Er hat gesagt, für Oakmont, da ist er bereit und er ist natürlich da wieder ein heißer Anwärter für den Titel, weil er einfach schon mal zweimal die US Open gewonnen hat. Und eins ist klar, er war wieder unter den Top-Spielern bei Fairway Hits. Hat Scotty Scheffler eine ähnliche Driverleistung bei den US Open, spielt er um den Sieg keine Rolle. Das ist ein Fact, weil wir alle wissen, wie rough bei US Open aussieht. Und wenn er dann halt da ein bisschen off the course ist, sehe ich nicht nur für seine Statistik, sondern halt auch für sein Reward Game so ein paar potenzielle Probleme. Und da können wir gespannt sein, die nächsten Wochen, was alles vielleicht noch auf uns zukommt, ob sich der ein oder andere noch zu den Themen jetzt auch äußert, die da aufgekommen sind. Und sonst.
Eine Sache habe ich noch, Beauty. Eine Sache habe ich noch in meiner Liste. Michael Block. Da habe ich ja auch von gesprochen. Der PGA Pro, der jetzt auf der Tour spielen darf. Also zumindest hier beim PGA Championship. Der hat ja gesagt, er sei ausgeschieden, weil er zu wenig große Crowds am Abschlag gehabt hatte. Weil hätte er mehr große Crowds am Abschlag gehabt, wäre er von der Stimmung besser gewesen. Dann wäre er mehr unter Druck gewesen und hätte richtig geil performen können. Ja, gewagte These, oder?
Er hat ja gesagt, immer wenn die Crowds da waren, dann hat er Golfshots gespielt. Wir alle kennen das. Der siebte Schlag ins Grün an der 18 bei den Clubmeisterschaften, der ist dann an der Fahne und die Leute, die drehen dann halt drehen dann halt komplett ab. Und ja, genauso muss ich einen Block gefühlt haben, mit 15 über nach zwei Runden. Sehr deutlich am Cut diesmal gescheitert, nachdem er letztes Jahr noch der gefeierte PGA
der Hole-in-One
Pro war. Und interessante Story wieder. Und diesmal nicht so für ihn auf. Nichtsdestotrotz, es war jetzt nicht nur Michael Block, der den Cut verpasst hat, sondern weitaus größere Namen haben am Wochenende nur von der Couch zugeguckt.
Was denkst du denn, der normale Clubspieler, meinetwegen auch der gute Clubspieler, wenn der bei so einer mit so einer Crowd der PGA Championship oder irgendeiner anderen Crowd eines großen Turniers abschlagen müsste, von Ryder Cup reden wir jetzt mal gar nicht. Meinst du, der würde irgendwie den Drive überhaupt aufs Fairway kriegen?
Weiß ich nicht. Das ist wieder so eine hypothetische Frage. Da ist ja jeder
auch anders. Aber dafür sind wir doch da, für die hypothetischen Fragen.
Ja, aber da gibt's die
okay, was die sind mit dir? Was mit dir? Du stehst da und hast die komplette Crowd des 18. Lochs und musst abschlagen. Ja. Was denkst du?
Ja, ich mag sowas. Ja, also da Da bin ich eh nicht der Michael Block-Typ. Also wenn dann da, bei mir können es gar nicht genügend Leute sein, die da an der Seite
The
stehen.
more, the merrier.
Das ist ja der Moment, für den man ja eigentlich auch Sport macht. Ja, das war beim Fußball so. Da hatte ich schon keinen Bock, wenn da nur 5 Zuschauer am Samstag im Nieselregen an der Seite standen. Was
Der
soll das, ja? Also.
Publikumsmagnet, der Beauty, da ist er wieder mit der 7. Ah.
So, und dann sü und demnach können da bei mir nicht genug mitlaufen, ja. Also das ist so wie es ist.
Ja, ich glaube, ich würde schön irgendwie den dünn in den Teich hauen oder irgendwas. Aber wer weiß, ey, ich kann es
Ja,
nicht
also
sagen.
bei vielen Leuten würde ich dann halt auch sagen, auf jeden Fall bin ich ja schon bei dem ein oder anderen Playoff oder so dann da so mitgelaufen, auch bei Clubmeisterschaften oder so. Ich habe mich dann immer lieber sicher auch wirklich hinter dem Ball immer platziert. Egal auch wer dann da gespielt hat, aber das ist ganz klar.
Auf jeden Fall kann man ja nicht sagen, dass es nicht mehr Adrenalin gibt. Und die einen können halt gut mit umgehen, die anderen weniger. Ich meine, viele kennst ja, die dann wirklich einfach beim Abschlag auch schon mal Flatternerven haben oder den ersten Drive, der muss irgendwie rauskommen. Ich glaube, das kann man wirklich nur ja konstant immer wieder üben, dass es normal wird, dass es egal wird. Ne? Einfach auch so schlagen, während andere quatschen auf der Range, dass es einen alles nicht mehr so richtig beeinflusst, dass man irgendwie seine Mitte hat, dass man bei sich ist. Das gleiche halt bei einem Tee-Off, ne? Von einem großen Turnier, von einem vermeintlich großen Turnier. Wenn man es oft genug gemacht hat,
Ja.
ist es halt absolute Routine.
Ja, ich finde auch immer schön, wie wir es immer schaffen, von einem Scottie Scheffler zu einem Michael Block und jetzt zu unserem
Ja, absolut.
Clubgolfer wieder zu kommen. Ja, das
Das
ist
ist Hard
einfach
Over Fairway, euer Golf-Podcast.
eine Symbiose an Themen. Aber ja, um das jetzt hier noch abzurunden, geht doch einfach, wenn ihr auf der Range seid und da steht jemand neben euch und sagt, ey, ich hau jetzt den Ball da zwischen die Pfeiler. Ist mein Fairway und da muss der Ball jetzt hin, dann habe ich halt die Pressure Situation und muss das halt jetzt liefern, weil ich es dann halt ansage vorher. Dann kann ich nicht 5 Bälle 70 Meter links und noch oder rechts wegslicen und 20 Bälle links weggucken, sondern da muss der Erste halt dann auch kommen. Und das sind solche Situationen, die man in so einem Turnier, wenn man Turniere gewinnen will, 72 Mal machen muss. Und
Aber
das ist ganz klar.
Beauty, du hast ja gesagt, wir sind jetzt wieder beim Clubgolfer angekommen. Deswegen möchte ich jetzt hier meinen
Ja.
großen Fazit-Vergleich PGA Championship versus wir beim Clubgolf ziehen oder unsere
Ja.
Clubgolfer. Und da kann man doch sagen, erstens, Majors werden eigentlich und andere Turniere wie das Herrengolf oder das Damengolf, die werden im Kopf entschieden und nicht auf der Range. Und das sieht man ja auch ganz gut, dass der wahre Test eigentlich nach einem Fehlschlag erst anfängt. Alle hatten Schwächen, also sowohl Scheffler, Rahm als auch DeChambeau, alle hatten Schwächen, alle haben mal einen Ball irgendwo hingehauen, aber niemand hat es langfristig dann richtig zerlegt, also zumindest den Scheffler nicht, der konnte zurückkommen. Und das Takeaway ist vielleicht einfach ganz banal zu sagen, wie Ben Hogan, next shot is only a shot. Ne? Irgendwie, das sollte man einfach bei dem Mindkurs bleiben. Und ansonsten, mein Fazit ist ja, was wir auch immer im Podcast sagen, erstens spiel klug, ruhig denken, dann einfach machen und das genießen dabei. Das ist eigentlich das Ding, womit man eigentlich eine gute Runde beschließen kann, oder fehlt da noch ein Punkt für dich?
Ja, ich würde jetzt sogar den Moment nutzen, um einen alten Golffilosophen zu zitieren, um unsere Show heute damit zu beenden. Und zwar zitiere ich den Golffilosophen Dustin Johnson. Hit it, find it, hit it again. So einfach ist Golf.
Dann sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Tschüss.
Das war Hard aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.